Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Bad Godesberg, 4. März 2024. Es ist Montagabend gegen 21.15 Uhr, als der Notruf bei der Polizei eingeht. Eine Frau ist in den dunklen, kalten Rhein gesprungen. Zwei Passanten schaffen es, sie aus der tödlichen Strömung zu retten. Da flüstert die Frau den Helfern zu, dass sie nach ihrer Tochter schauen sollen. Wenig später betreten Einsatzkräfte die Wohnung der Familie. Was sie dort finden, lässt selbst erfahrene Polizisten innehalten. Ein 6-jähriges Mädchen im Schlafanzug liegt leblos auf dem Boden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Hier sprechen wir an jedem zweiten Donnerstag über Verbrechen und Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Wenn ihr unserem Podcast noch nicht folgt, dann macht das doch gerne und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Damit helft ihr uns sehr und ihr sorgt dafür, dass dieser Podcast weiter bestehen kann. Dankeschön dafür. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Ayla Jakob. Hi Ayla.
Hallo.
Du bist ja als Reporterin der Redaktion Bad Godesberg schon öfter bei uns zu Gast gewesen. Und der Fall, über den wir heute sprechen, der ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Kategorie. Und ich glaube, auch dich als langjährige Reporterin, die schon echt viel gesehen hat, hat das sehr nachhaltig berührt, oder?
Ja, also ich muss sagen, dass es kaum einen anderen Fall gab, der mir ähnlich nahe gegangen ist. Vielleicht noch als zweiter der Tod von Niklas Pöhler damals in Bad Godesberg, ansonsten eigentlich keiner. Schon als man in den Gerichtssaal reinkam und eigentlich mit einer vorgefertigten Meinung dahin gekommen ist, schließlich hat eine Mutter ihr Kind umgebracht, eine unvorstellbare Tat, die einen natürlich voreinnimmt und im Laufe der Zeit man eben merkt, es zeigt sich ein anderes Bild, es ist eben nicht alles schwarz-weiß, es ist irgendwie grau und die Tat bleibt furchtbar, aber auch es entwickelten sich auch Mitleid mit der Frau.
Ja, an dieser Stelle ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, eine Inhaltswarnung auszusprechen. Ich weiß, es gibt tatsächlich allen Ernstes immer wieder Experten, die sich nicht entblöden, Inhaltswarnungen für überflüssig zu erklären, weil das ist ja nur was für Weicheier und sie brauchen das ja alles gar nicht. Dazu ganz klar, es gibt durchaus Themen, die manche Menschen triggern können oder die sie einfach nicht gut ertragen können. Und wenn das Kriterium für Weicheier ist, dann bin ich gerne ein Weichei. Denn ich sage ganz ehrlich, dass ich bestimmte Themen nicht gut ertrage. Und leider gehört das heutige eindeutig dazu. Wenn es um Gewalt an oder um Missbrauch von Kindern geht, fällt es mir sehr schwer, das zu hören. Es wird mir auch sehr schwer fallen, darüber heute zu sprechen. Und ich glaube, dass es aber trotzdem ganz wichtig ist, das zu tun. Denn wir wollen uns hier ja mit den Hintergründen dieses Falls befassen und im Idealfall Wege aufzeigen, wie solche Fälle wie dieser vielleicht verhindert werden könnten. Aber fangen wir mal von vorne an. Oder besser gesagt, wo der Fall für uns als Redaktion begann. Denn das war am Abend des 4. März dieses Jahres.
Genau. Zuerst zeigte sich der Fall eigentlich als Wasserrettung. Die Meldung ging ein, dass eine Person im Rhein treibt und dort verschiedene Rettungskräfte, Feuerwehr, Rettungsdienst der Stadt vor Ort sind. Dann ging das Gespräch los, wer fährt da jetzt hin? Wir haben einen Polizeireporter, der dann da hingefahren ist und sich die Situation angeguckt hat. Und das war eigentlich der Stand der Dinge an dem Abend.
Das heißt, in die Recherche richtig einsteigen konntet ihr wahrscheinlich erst am Dienstag, also am Tag drauf. Was habt ihr denn da rausfinden können?
Am Dienstag kristallisierte sich dann heraus, dass es mit nicht nur um eine Wasserrettung ging, sondern dass die Frau, wie sich herausstellte, die im Rhein trieb und gerettet wurde, den Rettungskräften mitgeteilt hatte, dass ihre Tochter tot in der Wohnung liegt. Und dementsprechend änderte sich der Fall dann natürlich von einer Wasserrettung hin zu einer mutmaßlichen Kindstötung.
Das heißt, die Polizei hat ja sofort eine Mordkommission eingesetzt. Also es gab dann zu diesem Zeitpunkt schon deutliche Hinweise darauf, hier gibt es vermutlich oder gab es vermutlich ein Tötungsdelikt.
Das war der Polizei tatsächlich schon am Montagabend bekannt. Es drang allerdings nichts nach außen. Die ersten Erkenntnisse, die wir dann hatten, ja, es ist eine Kindstötung. Es handelt sich um eine Wohnung in Bad Godesberg. Und dann haben wir eben angefangen, neben der Polizei auch ein bisschen im Umfeld zu recherchieren.
Also, ihr fangt an zu recherchieren. Auch die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen natürlich an. Und wir springen jetzt mal so ein bisschen nach vorne. Wir gehen später natürlich noch auf das ein, was ihr da im Umfeld auch rausfinden konntet. Wir sind jetzt im August 2024. Da wird dann Anklage erhoben gegen diese Frau, die im Rhein trieb. Und es wird ein Prozesstermin angesetzt. Der Angeklagten, also der zu dem Zeitpunkt 46 Jahre alten Mutter, wird Totschlag vorgeworfen.
Totschlag ist ein Straftatbestand im deutschen Strafrecht, Paragraf 212 Strafgesetzbuch, und bezeichnet das vorsätzliche Töten eines Menschen, ohne dass dabei die Merkmale des Mordes, wie Heimtücke, niedrige Beweggründe oder besondere Grausamkeit, erfüllt sind. Der Täter handelt also mit dem Vorsatz, eine andere Person zu töten, es fehlen jedoch die zusätzlichen Merkmale, die aus der Tat einen Mord machen würden. Im Gegensatz zum Mord wird beim Totschlag nicht zwingend eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Die Strafe reicht hier von 5 Jahren bis zu lebenslanger Haft, je nach Schwere der Umstände und den Beweggründen des Täters oder der Täterin.
Der Prozess, der beginnt dann am 30. September, das ist also gar nicht lange her, und du hast ja den Prozess vor Gericht verfolgt, Ayla, du warst bei jedem Prozesstermin vor Ort im Landgericht, und kannst du uns vielleicht mal deine Eindrücke schildern, vor allem die Eindrücke, die du von der Angeklagten hattest?
Ja, die waren sehr nachdrücklich. Zuerst, als wir da saßen und sie reingeführt wurde, wirkte sie wie eine traumatisierte, aber ich würde jetzt sagen normale Frau für ihr Alter. Braun-graue Haare, graue Jacke, ansonsten schwarz gekleidet, setzte sich neben ihre Anwältin, guckte nirgendwo hin und sprach kurz mit der Anwältin. Im Laufe des ersten Prozesstages dann wurden allerdings Fotos gezeigt von ihr mit ihrer Tochter, die kurze Zeit vor der Tat aufgenommen worden waren. Vom Handy Fotos waren das. Und da konnte man sehen, dass die Frau tatsächlich in relativ kurzer Zeit um Jahre gealtert war. Also diese Frau auf dem Foto, die strahlte und lachte und mit ihrem Kind spielte, hatte überhaupt nichts mehr zu tun mit dieser Person im Gerichtssaal, die sich selber auch gar nicht geäußert hat, sondern über ihre Anwältin geäußert hat. Also sie hat es selber nicht ausgesprochen, sondern ihre Anwältin ihre Worte verlesen lassen und hat immer nur wieder mit den Tränen gekämpft, sich das Gesicht mit Taschentüchern abgewischt und wirkte einfach sehr in sich gekehrt, zusammengesunken und extrem reuig.
Sie gesteht diese Tat ja vollumfänglich. Was sagt sie genau, beziehungsweise was lässt sie eben über die Anwältin sagen?
Bad Godesberg, 4. März 2024. Als Ela abends nach Hause kam, kam es zur Tragödie. Sie spielte mit dem Tablet. Das wollte die Mutter nicht. Das Kind sei dann wie weggetreten. Daher nimmt sie ihr zuerst das Tablet weg, dann auch ihr Handy. Die 6-Jährige wirft mit einem Kissen nach der Mutter, wirft sich auf den Boden und schreit. Wenig später gibt es auch noch Streit ums Essen. Es geht nicht mehr. Sie kann nicht mehr. Sie steht vor dem Kind, legt die Hände um den kleinen Hals und drückt zu. So lange, bis Elas Blick starr wird. Bis das Kind schließlich am Boden liegt und nicht mehr atmet.
Genau das war der Punkt, was sie dargestellt hat. Sie hat die Tat von Anfang an vollumfänglich eingeräumt und hat dann genau den Tagesablauf beschrieben, wie es dazu kommen konnte. Sie hat dargelegt, dass es schon länger Spannungen gab, dass es auch Spannungen in der Ehe gab.
Also um das zu vervollständigen, es war eine, in Anführungsstrichen, normale Familie, Papa, Mama, Kind.
Papa, Mama, Kind, verheiratet, normale Familie, Vater berufstätig, Mutter auch lange berufstätig gewesen, dann zu Hause mit dem Mädchen. Das Mädchen, was quasi jeden Tag mit seiner Freundin spielte im Kindergarten, wurde immer darüber geredet, wo gehen wir heute hin, zu dir oder zu mir. Und am Tattag selber war das Mädchen zuerst bei ihrer Freundin, wurde abends von deren Vater nach Hause gebracht. Es gab, wie dargestellt, den Streit um das Handy, um das Tablet und um das Abendessen. Und sie hat es dann so dargestellt über ihre Anwältin, dass sie sagte, sie hat dann rot gesehen und konnte nicht mehr, weil der ganze Tag so schwierig war, weil ihr ganzes Umfeld so schwierig war. Sie hatte sich sogar noch an dem Nachmittag, weil sie merkte, dass sie unter Druck stand, mit ihrem Therapeuten unterhalten, der aus ihrem Heimatland kam, am selben Tag per Telefon. Sie haben miteinander telefoniert. Es ging darum, eventuell Medikamente umzustellen. Es ging darum, nach vorne zu schauen, ob man einen Job bekommen kann, wo es hingehen kann. Ihr Verhalten war auch an dem Tag selber sowohl nach vorne gerichtet als auch suizidal. Das hat sich im Verlauf des Prozesses deutlich gezeigt.
Wir kommen ja später nochmal darauf, was sie auch für psychische Probleme offenbar hatte. Also diese Vorstellung ist einfach nur so schrecklich, wie das abgelaufen sein muss. Und jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, wir sind beide Mütter. Wir kennen solche Streits, wenn man ehrlich ist. Streit ums Tablet, Streit ums Abendessen, das ist nichts, was bei uns jetzt nicht täglich vorkäme, ehrlich gesagt. Und sich vorzustellen, dass du so rot siehst und so in einem kompletten Ausnahmezustand offenbar sein kannst, dass du sowas tust, ich würde vorschlagen, bevor wir näher auf den konkreten Fall eingehen, treten wir kurz einen Schritt zurück und betrachten dieses Phänomen der Kindstötung ein bisschen genauer. Das ist ja zum Glück nicht besonders häufig, ne?
Zum Glück nicht besonders häufig, genau. Also sogar statistisch gesehen sind Kindstötungen relativ selten. Also bedeutet, sie machen überhaupt nur einen sehr kleinen Teil der Tötungsdelikte in Deutschland aus. Nach Daten des Bundeskriminalamts und auch anderer Studien wird jährlich eine geringe zweistellige Anzahl solcher Delikte registriert, was wirklich unterstreicht, wie selten es ist. Neonatizid, also die Tötung eines Neugeborenen innerhalb seiner ersten 24 Lebensstunden, ist ebenfalls sehr selten, aber tatsächlich häufiger als die Tötung von älteren Kindern. Und die Täter oder Täterinnen sind in den meisten Fällen die leiblichen Eltern des Kindes. Man hat ja sonst immer so die Vorstellung, es ist häufig der Stiefvater, der Freund, die Patentante, der so. Insbesondere Mütter sind in Fällen von Kindstötung bei sehr kleinen Kindern, also sprich bei Säuglingen auch, häufig die Täterin, während Väter häufiger bei älteren Kindern tatsächlich involviert sind.
Hätte ich tatsächlich auch nicht so erwartet. Kannst du zu den psychologischen Hintergründen solcher Taten was sagen?
Depressionen, psychotische Störungen oder auch postpartale Depressionen spielen in vielen Fällen eine zentrale Rolle. Das heißt, Mütter, die unter schweren Depressionen leiden, können so dann halt auch in Zustände von extremer Überforderung geraten und die dann im schlimmsten Fall eben in solchen Taten, also sprich in der Kindstötung, münden. Aber auch soziale Isolation spielt eine Rolle, denn häufig sind Frauen, die ihre Kinder töten, alleinstehend oder fühlen sich von ihrem sozialen Umfeld einfach verlassen, haben Armut, Perspektivlosigkeit und auch wenn sie sich vom Partner nicht richtig unterstützt fühlen oder auch von der Familie vermeintlich verlassen sind.
Also sie müssen nicht wirklich de facto allein sein, um sich allein zu fühlen oder allein gelassen zu fühlen.
Genau, also das wird in Fällen so sein und in anderen Fällen ist es einfach das Gefühl. Dennoch sind beides prägende Faktoren dann halt, egal ob es subjektiv oder objektiv ist, das Gefühl. Und bei der Tötung von Neugeborenen sind es dann oft auch ungewollte oder auch heimliche Schwangerschaften, die Frauen in eine ausweglose Situation bringen. Dann sehen sie vielfach keinen anderen Ausweg als die Tötung des Kindes, um die vermeintliche Schande oder halt die Folgen der Geburt zu verhindern.
Und wie wird das Ganze dann rechtlich eingeordnet?
Die Tötung eines Neugeborenen durch die Mutter unter dem Einfluss der Geburt wird in Deutschland als Kindstötung besonders behandelt. Das geht zurück auf Paragraph 217 des Strafgesetzbuches und wird mit milderen Strafen geahndet als Mord oder Totschlag. Hier liegt der Fokus darauf, dass die Mutter in einem Ausnahmezustand handelt, der durch die Geburt hervorgerufen wurde. Dass dem so ist, wird jede Mutter beurteilen können, dass eine Geburt eben einen solchen Ausnahmezustand darstellt. Bei der Tötung älterer Kinder durch die Eltern oder andere Bezugspersonen wird dann oft zwischen Totschlag, wir sind immer noch beim Strafgesetzbuch bei Paragraph 212, oder Mord. Da haben wir den Paragraphen 211 unterschieden. Das ist allerdings abhängig von den Umständen und von den Motiven. Also zum Beispiel ein Motiv für Mord ist Heimtücke, niedrige Beweggründe und so etwas.
Das heißt, streng genommen, wenn wir von Kindstötung sprechen, spricht man eigentlich nur von diesem Neonatizid, also die Tötung eines Neugeborenen, aber wir sprechen natürlich hier trotzdem über die Tötung eines Kindes, damit das jetzt nicht verwirrend ist. Und in unserem Fall, um darauf zurückzukommen, da geht es eben um Totschlag, um den Vorwurf des Totschlags. Wenn ich das in der Berichterstattung richtig in Erinnerung habe, was du über den Prozess geschrieben hast, dann war es ja so, dass die Angeklagte gesagt hat, sie hat rot gesehen und dann sagt sie aber, sie kann sich an die Tat selbst nicht erinnern oder sagt das zumindest zunächst. Gibt es dafür irgendeine Erklärung?
Also das stimmt, sie hat nicht nur zunächst, sondern sie hat tatsächlich bis zum Schluss gesagt, beziehungsweise über ihre Anwältin sagen lassen, dass sie sich an die Tat selber nicht erinnern kann, dass sie das Bild vor Augen hat, wie sie vor ihrer Tochter steht, wie sie wirkt und wie sie dann sieht, dass der Blick bricht, die Tochter auf den Boden legt, sich neben die Tochter legt und die Tochter streichelt. Dementsprechend hat sie gesagt, hat sie sich vielfach die Frage nach dem Warum gestellt, wie es dazu kommen konnte, warum sie es getan hat und ist zu keinem Schluss gekommen, weil sie sich einfach an die Umstände nicht erinnern kann. Es gab dann ein Gutachten von einem Sachverständigen und auch das hat, so der Richter in seiner Urteilsbegründung, kein Licht ins Dunkel gebracht nach dem Warum. Man erhoffte sich irgendwie, dass man sagen konnte, es liegt an einer Überforderung, es liegt an psychischen Zustand oder irgendwas, aber auch er ist nicht zu einem Warum gekommen, weswegen sie auch voll schuldfähig befunden wurde.
Was wissen wir denn über das persönliche Umfeld dieser Frau?
Also das persönliche Umfeld kann ich jetzt nur aus dritter Hand wiedergeben, weil während des Prozesses einige Teile, vor allem die Aussage des Vaters, ihre Aussagen zur Person hinter verschlossenen Türen stattfanden, weil Persönlichkeitsrechte berührt waren und von daher war die Öffentlichkeit halt ausgeschlossen. Dargestellt wurde von Nachbarn hinterher, bei deren Aussage ich da dabei war, dass Mutter und Vater sich schon teilweise lautstark gestritten haben. Vielfach der Vater den lauten Part übernommen hat und die Mutter weinte und eher leise war, dass es allerdings nicht gehäuft vorkam. Also die Nachbarn wohnten einige Jahre über der Familie und sagten, es sei in der Zeit 3 bis 4 Mal vorgekommen, dass sie sich gestritten haben. Das Kind war nie involviert. Das Kind war wohl bei den Streitereien dabei und versuchte zu schlichten zwischen den Eltern, war aber nie derjenige, der unter diesen Streitereien direkt lief oder angeschrien wurde. Was klar wurde, war, dass es wohl in der Vergangenheit mal eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Vater gab, aber auch sie hatte einen Fall von Streitereien, weswegen sie ihren Arbeitsplatz verloren hatte, weil sie in eine Auseinandersetzung mit einer Kollegin kam, bei der es wohl auch handgreiflich wurde. Näher wurde da aber nicht drauf eingegangen. Und es gab Spannungen in der Ehe. Das hatte sie auch am Anfang über ihre Anwältin sagen lassen, weil Trennung, Scheidung im Raum stand, damit von ihr das Gefühl der Obdachlosigkeit, weil sie nicht wusste, wo sie hin sollte. Die beiden mit dem Kind aber wurden immer beschrieben als liebevolle Eltern und als eine sehr positive Beziehung.
Trotzdem glaube ich, dass das für so ein Kind, gerade wenn das noch so klein ist, sehr schwierig sein muss, solche Streitereien und auch so Spannungen mitzubekommen zwischen den Eltern. Kinder spüren ja, glaube ich, auch ganz viel. Und ich finde das irgendwie krass, dass das Kind versucht zu vermitteln, ich meine, die war 6 Jahre und dann ja noch jünger, das kann man sich kaum vorstellen. Und ich finde es total ungewöhnlich, dass die Mutter beschreibt, dass das Kind sie immer wieder so dezidiert weggestoßen haben soll. Ne? Also die Geschichte, dass sie das Kissen nach der Mutter wirft, dann war es ja, glaube ich, auch an dem Tattag so, dass die Mutter sie eigentlich von der Schule abgeholt hat und das Kind dann gesagt hat, nee, ich will aber nicht mit dir gehen, ich gehe zu meiner Freundin. Aber andererseits, man interpretiert da vielleicht auch viel rein, ne?
Also es wurde auf jeden Fall klar, das Kind war ein Wunschkind und war sehr willkommen. Mit den Streitereien, dass sie nicht mitgehen wollte nach der Kita, das Kind war noch nicht, ist noch nicht in der Schule, sondern war noch in der Kita, lag unter anderem daran, wie die Mutter es darstellte, dass es am Morgen auch Streitigkeiten gegeben hatte zwischen Mutter und Vater und das Kind gesagt hat, ich komme gerne nach Hause, aber nur, wenn ihr euch nicht mehr streitet. Und dass daher diese Abwehrhaltung kam.
Aber das ist ganz schön viel Verantwortung für so ein kleines Kind, ne? Also ich frage mich da wirklich, wie hat sich das denn so entwickeln können? Weil ein Wunschkind, das von beiden Elternteilen offenbar willkommen war und die Eltern scheinen ja zum Kind auch eigentlich eine ganz liebevolle Beziehung gehabt zu haben. Aber dann hast du auch gesagt, zwischen den beiden gibt's Spannungen, zwischen Mutter und Vater. Sie hat anscheinend Angst, obdachlos zu sein, wenn sie sich trennen.
Der Richter hat dargestellt, ihr Handy wurde ausgewertet. Und er hat dargestellt, dass vermutlich Ende Februar der richtig krasse Druck startete. Ja. Anhand ihres Google-Verlaufs konnte man sehen, dass sie quasi abwechselnd stundenweise gegoogelt hat nach Unterstützung, nach Erziehungshilfen, nach neuen Jobs, damit sie sich selber wieder in ihrer Arbeit verwirklichen kann, nach Ausbildungsmöglichkeiten, nach Umschulungen und auf der anderen Seite nach Möglichkeiten, sich umzubringen mit einem Föhn in der Badewanne, was passieren kann, wenn man ein Handy in die Badewanne wirft. Also dieses Vorausschauende und gleichzeitig Suizidale, was ab Ende Februar diesen immensen Druck gezeigt hat, unter dem sie stand. Und auch das Ambivalente, was sie auch im Gerichtssaal zeigte.
Wissen wir denn, unter welcher psychischen Krankheit sie offenbar gelitten hat? Also wir wissen, sie war in Behandlung bei einem Psychotherapeuten offenbar. Was hatte sie denn?
Sie hatte depressive Verstimmungen und auch massive depressive Verstimmungen und auch immer wieder Phasen, die ganz schlimm waren. Aber sie hatte keine psychische Erkrankung. Das hat das Gutachten ergeben, dass sie schuldunfähig machte.
Okay, also sie wurde dafür komplett schuldfähig befunden. Ich finde, wenn man sich das alles so anhört und sich das vorstellt, das ist wirklich eine Blaupause dessen, was wir eben in diesem ja theoretischen Part zu Tötungsdelikten gegenüber Kindern besprochen haben. Das gleicht diesem konkreten Fall hier wirklich auf fast erschreckende Weise. Und das alles mündet ja dann in dieser furchtbaren Tat vom 4. März, nach der die Mutter dann keinen anderen Ausweg sieht, als ihr Leben auch zu beenden. Und das gelingt ihr dann nicht, denn sie wird aus dem Rhein ja gerettet.
Was deutlich wurde, war, dass sie nicht gerettet werden wollte. Derjenige, der sie gerettet hat, auch das war Teil der Urteilsbegründung, hatte ausgesagt, dass er gemerkt hat, sie wollte nicht gerettet werden. Aber er sagte halt, man muss sie aber retten, wenn es geht.
Und sie hatte ja auch sofort den Wunsch, offenbar mitzuteilen, dass da ihre Tochter in der Wohnung liegt.
Bonn, Landgericht, 10. Oktober 2024. Während der Vorsitzende Richter Klaus Reinhoff die Urteilsbegründung verliest, macht sich Fassungslosigkeit im Saal des Bonner Landgerichts breit. Kaum ein Atemzug ist zu hören, niemand rührt sich, als Reinhoff endet. Kein Zuschauer, kein Anwalt und auch der Richter selbst nicht. Durchbrochen wird die Starre erst, als sich die Angeklagte erhebt und sie in Handschellen abgeführt wird. Ins Gefängnis. Einen Ort, den sie 11 Jahre lang nicht verlassen soll. So lautet das Urteil. Weil sie am 4. März ihre 6,5-jährige Tochter getötet hat.
Was mich bei der Urteilsbegründung ganz besonders betroffen gemacht hat, war, dass man die Betroffenheit des Richters merkte. Dass man während der ganzen Verhandlung gemerkt hatte, auch das hat er nochmal in die Urteilsbegründung einfließen lassen, dass gestandene Polizeibeamte von Kripo etc., die wirklich sehr viel sehen in ihrem Berufsleben, vollkommen betroffen waren von dieser ganzen Tat. Und das zeigte sich vor allem dann daran, dass der Richter seine Urteilsbegründung damit enden ließ, dass er die Angeklagte direkt angesprochen hat. Sie hat zum ersten Mal überhaupt den Blick gehoben, ihn angeguckt und er hat zu ihr gesagt, passen Sie gut auf sich auf.
Es bleibt die Frage, hätte das Ganze verhindert werden können? Oder wie kann man solchen Taten insgesamt vorbeugen? Gab es in unserem Fall denn vorher irgendwelche Warnhinweise nach außen oder hätte man irgendwas tun können?
Von dem, was die Öffentlichkeit mitbekommen hat, was aus ihrer Aussage, aus der Urteilsbegründung her deutlich wurde, würde ich sagen, nein. Es gab keine Warnhinweise. Die Frau hat eigentlich das erfüllt, was man erfüllen sollte. Sie hat gemerkt, ich stehe unter Druck. Sie hat sich therapeutische Hilfe gesucht. Dem Mann war bewusst, dass es Spannungen gibt, aber auch die wurden immer offen kommuniziert. Die Nachbarn haben, wie ich gerade gesagt habe, beschrieben, dass es nicht zu einer massiven Häufung von Streitigkeiten kam, dass die Eltern mit dem Kind fantastisch waren. Das sah man auch anhand der Fotos vom Handy, die Mutter mit dem Kind. Das Kinderzimmer, was unheimlich liebevoll eingerichtet war. Ich würde sagen, nein, es gab keine Warnhinweise.
Ja, ich glaube, es zeigt gerade deshalb trotzdem, wie wichtig soziale Netzwerke, und ich meine jetzt nicht Facebook oder Instagram, sondern wirkliche Verbindungen von Menschen, wie wichtig die sind und wie wichtig natürlich auch Unterstützungssysteme sind. Du hast ja gerade schon gesagt, sie hat tatsächlich sogar nach Unterstützung zumindest gegoogelt, auch wenn sie sie dann nicht wirklich gesucht hat. Und in diesem Fall, ich finde es wirklich so besonders tragisch, dass sie am Tag dieser Tat noch ihren Therapeuten anruft und über eine mögliche Neueinstellung der Medikamente spricht. Also sie hat es ja versucht irgendwo, aber geholfen hat es nicht mehr, ne?
Nee, es hat nicht mehr geholfen, ob es zu spät war oder ob es dann der falsche Zeitpunkt war. Aber weil du gerade die Unterstützungssysteme erwähnt hast, also da wären zum Beispiel die frühen Hilfen zu nennen, die Familien in schwierigen Situationen frühzeitig unterstützen und die ihnen dann eben auch so einen Zugang ermöglichen zu psychologischer und sozialer Hilfe.
Und vielleicht den Weg ein bisschen einfacher machen, weil es ja wahrscheinlich auch irgendwie schambehaftet ist, sich Hilfe zu suchen vielfach. Wir posten euch auf jeden Fall Links zu wichtigen Unterstützungssystemen in die Shownotes dieser Episode. Und wichtig ist es meines Erachtens auch ganz grundsätzlich, psychische Probleme und Erkrankungen aus der Tabuzone rauszuholen. Gerade wenn es junge Mütter betrifft, halte ich das für enorm wichtig, denn ich glaube, das kannst du bestätigen, Mutter zu werden ist so ziemlich die größte Herausforderung und der größte Umbruch, den man haben kann im Leben. Und nicht jede Frau kommt damit gleich gut zurecht oder es hat auch nicht jede leider ein Umfeld, das sie entsprechend auffängt.
Ja, das stimmt definitiv und daher sollte auch gerade in dem Punkt der Zugang zu psychologischer und sozialer Hilfe einfach erleichtert werden und niederschwelliger werden.
Ja, und um am Ende auch das nochmal ganz klar und deutlich zu machen, das hast du ja eben auch schon gesagt, kein wie auch immer gearteter Ausnahmezustand rechtfertigt natürlich ein Kind zu töten. Darum geht's hier auch gar nicht. Also wir wollen überhaupt nicht um Gottes Willen entschuldigen, was die Frau getan hat. Aber es ist immer ganz hilfreich, zumindest nach Erklärungen zu suchen. Es geht im Gegenteil darum, wie es erst gar nicht zu solchen Taten kommen kann. Und da gilt es, glaube ich, auch für uns alle, die Augen aufzuhalten oder aufzumachen und wachsam zu sein, wenn wir das Gefühl haben, Eltern sind überfordert oder natürlich auch, wenn Kindern Unrecht angetan wird. Was in diesem Fall auch nicht geholfen hat, ich weiß.
Ja, aber definitiv ist es wahrscheinlich, dass es wirklich so ist. Man sollte die Augen offen halten und kann damit dann vielleicht auch Hilfe anbieten und Hilfsangebote vermitteln, wo sonst jemand gar nicht auf die Idee kommen würde. Weil, wie du es gerade gesagt hast, die Tat an sich ist unvorstellbar und nicht entschuldbar.
Wir kommen damit zum Ende der heutigen Episode. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Moderation Anna-Maria Bekes. Produktionsleitung Andreas Deik. Mitarbeit Sabrina Bauer, Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.